Heute in CT Uplink. 50 Prozessoren und 4 Smartphones. Bis gleich.
CT Uplink.
Hallo und moin zu einer neuen Folge von CT Uplink. Heute geht es um Prozessoren, genau genommen um 50 Prozessoren aus den letzten 6 Jahren für den Desktop-Rechner. Die hat sich mein Kollege Christian Hirsch nämlich angeschaut und dafür den CPU-Wegweiser 2023 geschrieben. Bevor ich gleich mit Christian spreche, ein Wort von unserem Sponsor.
Werbung.
Du suchst vielfältige und anspruchsvolle IT-Projekte? Dann komm zu CGI, einem der weltweit größten Anbieter für IT und Business Consulting. Wo auch immer in Wirtschaft und Verwaltung Neues passiert, bei CGI kannst du live mit dabei sein. Nutze deine Skills, um die Zukunft mitzugestalten. Alle Infos auf unserer Karriereseite unter www.cgi.com/de.
Bei mir ist mein Kollege Christian Hirsch aus dem Bereich Hardware. Er ist einer unserer CPU-Experten und hat für die aktuelle CT 14 2023 den CPU-Wegweiser geschrieben. Moin Christian.
Morgen.
Ja, was gibt's denn Spannendes oder Auffälliges im CPU-Markt? Tut sich was?
Ja, also die letzten 6 Monate, da ging es richtig ab. Da haben sowohl AMD als auch Intel neue Plattformen vorgestellt und neue Prozessorgenerationen, die auch nochmal wieder einen ordentlichen Leistungssprung gebracht haben.
Das klingt erstmal ein bisschen, weiß ich nicht. Bisher hatten wir ja immer relativ kleine Sprünge, dass man sagt, so die Prozessoren werden jedes Jahr vielleicht 10% schneller. Da hat sich also mehr getan.
Ja, das war früher mal, also so bis 2017, 18, 19. Inzwischen ist es wirklich so, dass bei jeder neuen Generation, sagen wir mal, 15-20% locker drin sind. Also da hat sich das Tempo eher beschleunigt in der Entwicklung.
Sind die Intel nach wie vor im Single-Thread-Betrieb schneller als AMD?
Also das Spitzenmodell ja, aber in der Regel haben da beide Hersteller, liegen da eigentlich auf Augenhöhe, ne, mit den aktuellen. Das sind halt einmal die Ryzen 7000, können wir auch mal mit dem Namen nennen, bei AMD, und die Core i13000. Da gibt es nur noch geringfügige Unterschiede.
Mit Ryzen 7000 sind die Zen 4 CPUs gemeint.
Korrekt, also Zen 4 ist die Architektur, die da drin steckt, also wie die Rechenwerke aufgebaut sind. Bei Intel ist es ein bisschen komplizierter, weil die haben 2 verschiedene Kerne-Typen drin.
Die haben diese Performance- und Efficiency-Kerne.
Genau, das sind einmal die Raptor Cove-Kerne, das sind quasi die schnellen, das ist quasi die Fortentwicklung der klassischen Core-i-Kerne seit jetzt 15 Jahren. Ne? Also die stammen so noch ein bisschen von Core 2 ab, immer regelmäßig aktualisiert, schneller gemacht. Das, und dann gibt es die...
Sehr alt.
Ja, die Effizienzkerne, das sind, was früher mal Atom war, oder diese Pentium N oder Pentium J oder Celeron N oder Celeron J, also sehr, sehr auf Energieeffizienz getrimmte Kerne, die hat man auch deutlich aufgebohrt. Das sind jetzt die sogenannten Gracemont-Kerne. Und die liefern, um da schon mal ein bisschen einzusteigen, eine Performance, die ungefähr bei Core i6000 Level liegt, ne? Was halt so 2016 aktuell war, aber mit deutlich weniger Platzbedarf und Energiebedarf.
Das klingt gar nicht mal so langsam. Also wenn ich dran denke, ich habe irgendwie ein Notebook, akut habe ich es nicht mehr, aber hatte ich mit einem 6000er Core i, ich glaube sogar ein i7 war es. Mhm. Der hat sich im Alltag jetzt auch mit Windows 10, auch mit Windows 11, wenn man das drauf genudelt hat, nicht wirklich langsam angefühlt. Andererseits ist die Vorstellung immer so, wenn das von Atom-Kernen abstammt, oh.
Nee, da hat sich da hat sich viel getan. Ich meine, wir können da vielleicht später nochmal genauer drauf eingehen, weil das dann wieder relativ komplex wird, aber die sind wirklich, das ist das Problem. Warum macht Intel das? Wir können ja auch mal den Grund machen. Ich meine, in Smartphones ist ja bei den ARM-Chips schon seit fast Jahrzehnten Usus, da verschieden leistungsstarke Kerne reinzupacken. Da geht es eher um die Stromspargeschichte, dass man sagt irgendwie, wenn man jetzt eine Webseite rendert, dass dann schnell die schnellen Kerne arbeiten und ansonsten nur die sparsameren Kerne aktiv sind. Hier ist es anders. Hier sind primär immer wird die Arbeit erst auf die schnellen Kerne, auf die Performance-Kerne gepackt. Und die Effizienzkerne sind dafür da, für die Multithreading-Leistung, wo man die schnellen Kerne gar nicht ihren vollen Takt ausschöpfen können, weil man ja ins Power Limit stößt.
Wenn ich jetzt Videos encode, irgendwie so Geschichten,
zum Beispiel.
Die, ja, okay.
Also lang laufende Operationen, die wirklich gut parallelisierbar sind, da gehört Rendering dazu, da gehört Videoschnitt dazu, gehört Kompilieren dazu.
Klingt so ein bisschen wie die Idee, die man ja auch mal hatte, mit Grafikkarten als Rechenwerke zu nutzen, was sich ja, glaube ich, nie wirklich durchgesetzt hat.
Doch, das setzt sich immer mehr durch. Also es gibt ja viele Videoprogramme, die inzwischen die Grafikkarten nutzen können, ne? Aber es gibt auch viele Anwendungen einfach, wo das nicht gut funktioniert, weil das Problem dann das ist, diese Daten erstmal auf die Grafikkarte zu bringen. Da hat man ja den Flaschenhals des PCI Express, deshalb haben diese klassischen Desktop-Prozessoren, um die es halt hier geht in dem Artikel oder heute in der Sendung, eben auch immer noch ihre Daseinsberechtigung, ne? Weil eben der Speicherzugriff direkt auf den Hauptspeicher erfolgen kann.
Verstehe. Du hast hier einige Prozessoren mitgebracht.
Genau, so mal ein buntes Sammelsurium.
Auch, ich nehme ja hier mal, wir haben so eine Detailkamera.
Genau, und, kann ich ja mal so ein bisschen durchgehen.
Halte da mal so drauf.
Da sind natürlich auch ein paar Spezialitäten dabei. Also
fangen wir mal hier mit diesem.
Wir können ja mal mit was Einfachem anfangen, genau. Das ist ein, kannst du ja mal gucken, was da drauf steht. Ich habe jetzt nur einfach mal die Kiste bei uns gegriffen.
Jo, das ist ein i5-12400F.
Genau, das ist jetzt nicht die ganz aktuelle Generation, sondern der Vorgänger, die Alder Lake von Intel. Die passen aber auch in die aktuellen Intel-Boards rein. Ne, wir haben jetzt die 13.000er, das ist ein 12.000er Prozessor. Das ist so Mittelklasse, ne, steckt in vielen Systemen auch drin. Ist für einen Alltagsanwendung, Bürorechner, auch Gaming-Rechner meistens ausreichend. Ne, das ist dann, da hast du jetzt, glaube ich, einen älteren. Das ist so ein Core i8000.
Ja, ein 8500.
Genau, da sieht man auch, dass der kleiner ist. Ne? Der ist so quadratisch, während die modernen sind so ein bisschen länglicher. Das liegt einfach daran, dass die Chips größer werden, ne? Durch diese vielen Kerne. Also das ist so die hauptsächliche Performance-Steigerung bei Prozessoren, wenn man jetzt so die letzten 10 Jahre sieht, ist hauptsächlich über die wachsende Zahl der CPU-Kerne gekommen. Natürlich ist auch der Takt gestiegen, aber primär ist es halt die Zahl der Kerne und dadurch werden auch die Chips größer. Die sieht man nämlich auf dem kleinen Prozessor. Das ist jetzt ein geköpfter Celeron.
Hier gucken wir mal, dass man, ja, jetzt sieht man es.
Da haben wir jetzt einfach mal den Heatspread darunter gemacht. Also das ist der Heatspread, das ist ein vernickeltes Kupferstück, der die Wärme auf eine größere Fläche verteilt. Ne? Und da kommt dann der CPU-Kühler drauf.
Man merkt auch schön, wie gefühlte 99% des Prozessorgewichtes vom Heatspreader kommen und
richtig.
Der Rest ist diese dünne Platine hier. Ja.
Genau, und dann haben wir noch AMD ein bisschen was mitgebracht. Da hältst du gerade die aktuellen in der Hand, das sind die Ryzen 7000. Die haben nämlich jetzt auch wie Intel auf der Unterseite solche Landgrid Array, also solche Kontaktflächen und in der CPU-Fassung sitzen dann kleine Federchen als Gegenstück. Und das Besondere an den Ryzen ist, dass die halt so einen sehr strukturierten Heatspreader haben, weil die dort eben bestimmte Bauteile noch unterbringen mussten.
Ja, die normalerweise früher auf der Rückseite
waren, glaube ich,
ne? Aber die ja jetzt keinen Platz mehr haben einfach. Ja,
genau. So, und dann, das sind die Vorgänger, kennen wahrscheinlich auch viele Leute, die Ryzen der ersten 5 Generationen, also Ryzen 1000 bis Ryzen 5000, die haben noch, wie schon AMD schon sehr lange hatte, diese Pins auf der Rückseite. Ne? Und die kommen dann in so eine CPU-Fassung.
Und dann haben wir hier dieses heiße
Teil. Genau, das ist ein EPYC-Server-Chip, ein aktueller, den uns AMD geschickt hat. Und zwar ist er ohne Heatspreader. Ne? Und sowas kostet dann eben so, glaube ich, 7.000, 8.000 Euro, wenn man es.
Und ist das ein funktionsfähiger Prozessor?
Nein, das ist nur so ein, ich weiß nicht, ob dies defekt ist oder ob das Planko-Chips sind.
Samples und
das ist
Kamera.
Genau. Okay. Die müssen ja auch mechanische Tests machen und dafür stellen die auch dann solche Sachen her. Und das ist noch ein Threadripper, ist auch so ein Dummy, also funktioniert auch nicht, der dann auch noch speziell für uns, für CT dann von AMD uns zugeschickt wurde mit eingelaserten CT-Logo.
Der ist schon ein bisschen älter, ne?
Ja, der ist schon ein bisschen älter, der ist schon so 5 Jahre alt. Aber so zum Zeigen ist es ideal, ne? Kann nichts kaputt gehen. Ne, da sieht man halt auch, dass die CPUs halt einfach unterschiedlich groß sind, weil um diese ganzen Chips, ne, hier sieht man es mal sehr schön bei diesem EPYC-Chip, der da 96 Kerne hat, da braucht es einfach auch Platz, um diese ganzen Chips unterzubringen.
Das sind 8 Kerne pro Chiplet dann. Genau.
Richtig.
Ja, ja, sehr abgefahren. Also im Prinzip haben wir hier Ja, das ist ja sogar ein Zweikerner, glaube ich. Ne?
Ja.
Der Celeron, ja, genau. Ja, auf jeden Fall eine interessante Auswahl von, 40 Euro bis 8.000 genau. Euro. Bei AMD, du hast gerade diese 7.000er erwähnt. Da fiel mir auf, als ich mich neulich nach Notebooks umgeguckt habe, aktuellen Modellen, gibt es diese AMD 7X20er Serie, die offenbar uralte Zen 2 Kerne verwenden.
Ja, das ist dann mobil. Also in dem Artikel haben wir uns klar auf Desktop gemacht, aber ich kann es kurz erklären. Bei den Mobilprozessoren ist halt kompliziert. Das ist nochmal ein eigener Artikel, den wir vielleicht auch nochmal irgendwann machen.
Das wäre auch eine Frage gewesen, genau.
Deshalb haben die rausgelassen, weil das sind jetzt schon 6 Seiten allein für Desktop. Das wäre dann einfach zu viel Informationen auf einem Haufen gewesen. Bei den Mobilen ist es so, dass AMD für verschiedene Performance- und Preisklassen einfach verschiedene Chips baut. Das sind zwar alte Rechenwerke bei den 7020ern, aber in moderner 6-Nanometer-Technik gefertigt. Es gibt ja dann noch die 7030er, das ist dann Zen 3-Technik. Das ist dann auch das, was zum Beispiel den Ryzen 5000 im Desktop noch zu kaufen gibt. Und dann gibt es noch die 7035, da ist dann Zen 3-Technik, aber mit modernerer RDNA-Grafik kombiniert. Dann gibt es die 7040er, das sind die mit Zen 4-Technik, das sind dann die Ryzen 7000 für den Desktop und dann gibt's noch die 7045er und dort packt AMD nicht ein monolithisches Mobil-Die drunter, sondern diese Chiplet-Technik, wie sie auch bei den Ryzen 7000 sind, also das ist quasi ein IO-Die, das sieht, sagen wir ja auch bei diesem EPYC-Server, also in der Mitte einen großen Chip, der für die IO-Funktion, also Speichercontroller, PCI Express enthält und die einzelnen Chiplets für die CPU-Kerne. Ne? Und das haben sie auch noch quasi nochmal ins Mobile transferiert, da nicht als Sockel, sondern zum Auflöten.
Also.
Ja, und das ist halt sehr komplex und das ist nochmal ein Thema für einen eigenen Artikel.
Die Benennungsschemata eigentlich.
Ja. Ja, AMD hat sich einfach gedacht, die sagen jetzt alle Prozessoren, die 2023 rauskommen, sind 7000er. Das hat also nichts mehr mit der Architektur zu tun oder dem Technikstand, ne? Das ist dann die vorletzte Stelle, ob das jetzt, oder die letzten beiden Stellen, ob das jetzt quasi Zen 2, Zen 3, Zen 4 ist, ne? Nächstes Jahr gibt's dann halt die Ryzen 8000er, ne? Die aber auch dann meinetwegen wieder Zen 3 sein können.
80, 20 ja. oder 80-30er Modelle. Genau. Ja. Verstehe. Sehr verwirrend. Aber dieses Namensschema, bei Desktops machen sie das nicht. Ne?
Nein, bei Desktops ist ganz klar, zumindest Stand jetzt, ne, wir wissen ja nicht, was die Zukunft bringt und was sie da sich noch einfallen lassen, ist es jetzt so, da kann man anhand der ersten Ziffern, also das gilt auch für Intel, grob ablesen, welche Generation das ist. Bei Intel ist das auch so, da gibt es jetzt die 13.000er. Da gibt es aber eben auch 13.000er-Chips, die noch das alte Alder Lake-Rechenwerk von den 12.000ern haben. Das ist, seitdem ich mich mit Prozessoren beschäftige, es gibt keine endgültige Logik. Es gibt immer mindestens eine Ausnahme bei einer Bezeichnung und jetzt lehne ich mich mal ein bisschen aus dem Fenster, das ist ganz bewusst von den Prozessorherstellern gemacht, dass sie es halt nicht einfach und eindeutig machen. Weil das natürlich dann Marketinggründe hat, ne?
Zu verwirren, sozusagen.
Um zu kaschieren, dass das dann halt ältere Technik ist. Einfach, wenn du im Mediamarkt oder Saturn oder einem anderen Elektromarkt stehst und da steht einfach überall Ryzen 7000 dran, dann denkt natürlich der Otto Normalbürger, ja, das ist das Aktuelle, ne?
Ja, und es ist ja auch nicht ganz falsch letztlich, ne? Weil es ja schon dann, wenn er in moderner 6-Nanometer-Technik gefertigt ist, tatsächlich in dem Sinne eine neue Konstruktion ist, nur dann dass eben alte Rechenwerke drinstecken.
Richtig. Das ist halt komplex. Und natürlich, ich kann das den Herstellern auch nicht verübeln, zum Beispiel auch Intel, dass sie halt eben für die Core i3 oder die günstigen Core i5 13.000er dann einfach sagen, das lohnt sich nicht, da neu zu entwickeln oder quasi High-End-CPUs abzuspecken, sondern wir produzieren einfach die bisherigen weiter, weil der Performance-Unterschied in dem Level dann halt das nicht mehr rechtfertigt. Da.
Spannend finde ich ja auch, dass es vor ein paar Jahren dann die Zen 2 und Zen 3 Mobilprozessoren gab. Zen 2 waren ja erst die 4000er und dann hießen die aber, gab es die als 5000er Lucien. Und die Cezanne sind dann eigentlich die Codenamen für die Chips, die drinstecken, sind die Zen 3 Prozessoren. Und dann gibt es einen 5700er Ryzen 7, der ein Zen 2 Prozessor ist, Lucien Kern, und einen 5700G Prozessor für einen Desktop, den habe ich nämlich oben in meinem Arbeitsrechner, der ein Cezanne Kern mit Zen 3 Technik ist. Gleiche Bezeichnung, nur ein anderer Buchstabe.
Richtig, genau. Also das ist, kann ich auch immer noch mal drauf hinweisen, das wird auch im Artikel, ne? Also wer da wirklich noch tiefer reingehen will oder das verstehen will, weil wir können es hier immer nur anschneiden, kann er das in der aktuellen CT auch nachlesen. Halte ich nochmal hoch, ne? Ausgabe ja, sehr, 14.
Sehr gut.
Genau, bei Heise Plus gibt es den auch, den Artikel.
Da kann man vielleicht auch nochmal, da haben wir doch diese schicke, die hatte ich doch gesehen hier, diese Wahnsinnstabelle.
Richtig, da erklären wir das nochmal ausführlich, um mal meinen Gedanken fertig zu bringen.
Groß.
Weil es kommt bei Prozessornamen wirklich auf jede Ziffer und jeden Buchstaben an. Ne? Also es gibt zum Beispiel bei Intel mal nur als Beispiel die sogenannten F-Prozessoren, die am Ende so ein F haben. Das bedeutet, dass die keine Grafik haben, ne?
Ja, und dann gibt es doch aber auch die K-Prozessoren. Das sind die zum Übertakten.
Richtig, das sind die zum Übertakten.
Okay.
Und dann gibt es aber auch zum Beispiel Kombinationen. Es gibt auch KF-Prozessoren, die zum Übertakten sind, aber keine Grafik haben.
Und was ja beim Übertakten eigentlich nahe liegt, weil in Übertakten will ich doch meistens einen Hochleistungsrechner und obwohl, vielleicht will ich das auch gerade nicht, weil ich
Das hängt immer von mir, wenn man, also diese F-Prozessoren sind eigentlich, also die sind so 20, 30 Euro günstiger als die Nicht-F-Varianten. Das ist so, die Zielgruppe ist so ein bisschen für Gamer, die eben eine Grafikkarte stecken. Ich persönlich würde mir die nicht holen, weil, lass mal am irgendwie Samstagabend die Grafikkarte ausfallen. Dann steht man doof da, weil man kann den Rechner gar nicht nutzen. Mit einer integrierten Grafik kann ich einfach den Rechner auch noch so weiter nutzen.
Oder auch Thema, ja, Wiederverkaufswert. / anderer Einsatzzweck. Ne? Wenn ich jetzt sage, ich rüste auf und gebe den weiter an die Familie, den Prozessor, dann brauchen die vielleicht nicht zwingend da die dicke Grafikkarte drin.
Das ist ja auch eine Neuigkeit, um da noch Neuerungen da gleich mal anzuschließen. Die Ryzen 7000, das war ja auch ein riesen Kritikpunkt seit 2017 von uns, dass diese Ryzen-Prozessoren nur diese G-Modelle in der Grafik drin hatten. Und endlich hat AMD auf uns gehört, sage ich jetzt mal, oder auf die Kunden, dass sie in die 7000, also alle 7000er für den Desktop haben, alle eine Grafikeinheit jetzt auch drin. Die ist extrem leistungsschwach, die zeigt quasi nur ein Bild, kann Video beschleunigen. Ne, also jetzt für Spielen ist es jetzt nicht gedacht, aber das ist einfach so, weil es gibt viele Leute, auch unter unseren Lesern, das weiß ich, weil wir da Rückfragen kriegen, die meinetwegen zum Beispiel Softwareentwickler sind, die keine 3D-Rechenleistung brauchen, die einfach nur aber viele Kerne haben wollen. Und die wollen nicht irgendwie nochmal für 100 Euro oder 150 Euro eine Grafikkarte kaufen, die dann auch noch wieder Strom frisst, ne, die Geld kostet. Sondern einfach sagen, ich will CPU-Rechenleistung, aber mir reicht, dass der Rechner ein Bild anzeigt.
Aber sind diese integrierten Grafikeinheiten vergleichbar mit den zum Beispiel in AMDs G-Prozessoren integrierten? Also das ist jetzt nicht kompletter Müll.
Nein, auf keinen Fall.
Das kann schon Basic 3D anzeigen.
Also GPUs ist völlig egal, ob die integriert sind oder als Grafikchips. Die sind immer modular angelegt. Die haben halt immer so Funktionsblöcke. Und das machen ja auch zum Beispiel die Grafikkartenhersteller, GPU-Hersteller bei den Gaming-Karten, dass sie halt sagen, um zum Beispiel eine 40 oder 40 Ti, dass sie zum Beispiel Blöcke abschalten. Weil es gibt ja immer Defekte, ne, und genauso ist es hier, die hat halt dann eben nur, also hat weniger Funktionsblöcke einfach drin. Aber das ist die Technik ist genau das Gleiche. Ne, theoretisch könnten die sogar Raytracing, die Einheiten stecken drin. Wenn man sich das halt als Diashow angucken will, also es ist, aber wie gesagt, für sowas wie Google Maps oder so, was so ein Browser 3D beschleunigt ist, reicht das dicke aus. Ne?
Also wie jede andere integrierte Grafikeinheit.
Richtig, genau. Da nehmen die sich heute alle nicht mehr viel.
Ich sehe, du hast hier noch so ein...
Ich habe einfach mal ein Board mitgebracht.
Gigantisches Mainboard. Vielleicht kann ich noch mal die Detailkamera draufhalten. Mhm.
Könnt ihr auch gerne mal die Kappe abnehmen, dass man mal so sieht, wie diese Fassung aussieht von AMD. Nochmal den Verriegelung nochmal aufmachen. Also das ist jetzt AM5, ein AM5-Board. Die Fassung heißt AM5, das ist für die Ryzen 7000. Da sieht man halt diese ganz vielen Federchen. Die Zahl habe ich jetzt nicht genau im Kopf, ich glaube es sind so um die 1800. Nagel mich da nicht fest. Die Zahl der Kontakte wächst halt mit jeder Generation, weil DDR5, PCI Express 5.0 und auch die Zahl der PCI Express Lanes, die da aus dem Prozessor rauskommen, wächst. Und die Stromversorgung ist auch so ein Thema. Ne? Also es muss, umso mehr Leistung man in den Prozessor elektrisch reinpumpen will, umso mehr Kontakte braucht man natürlich.
Ja.
sind die Pins also hauptsächlich tatsächlich eigentlich für Spannungsversorgung oder für verschiedene Spannungslanes?
Ja, in der Regel, die meisten Kontakte sind halt Massepins natürlich, ne, weil zu jeder Datenleitung und zu jedem gibt es auch eine Masseleitung in der Regel. Es gibt natürlich die für die RAM, allein für den RAM hat man, glaube ich, mehrere hundert Pins, die einfach nur für den Arbeitsspeicheranbindung ist.
Der braucht mehr Pins als, ich sag mal, DDR4, DDR3?
Nicht wirklich viel mehr, aber
also der sind
einfach die Zahl, also hauptsächlich sind es die PCI Express Lanes, die neu, also die wachsende Zahl an Pins für die wachsende Zahl der Pins sorgt und halt eben die erhöhte Leistungsaufnahme der modernen Prozessoren.
Der totale CPU-Noob wie ich denkt jetzt so, hey, die Speichermodule haben doch 64 Bit breit sind die, oder?
Ja.
Ja, genau.
Also bei DDR5 ist es 2x32 pro Modul, aber der Aufbau ist ein bisschen anders, aber es sind 64 Datenleitungen immer noch.
Ja, seit DDR.
Oh Gott, nagel mich da auch nicht fest, ob das jetzt eins oder zwei. Stimmt, müsste dann glaube ich seit SD-RAM. Aber ich nagel mich da nicht ganz fest. Das ist
auch sowieso alles eigentlich Entwicklungen, die aufeinander aufbauen.
Seit richtig.
SD-RAM hat sich glaube ich gar nicht so
genau, viel also seit SD-RAM ist eine kontinuierliche Weiterentwicklung. Wir sind ja gerade vielleicht für die Leute, die nicht so tief im Thema stecken, im Wechsel von DDR4 auf DDR5. Also bei Intel ist es so, für die 12.000er und 13.000er, die können beides, die Prozessoren, also der Speichercontroller. Da muss man halt dann entsprechend das passende Board kaufen. Es gibt also Boards, die entweder DDR5 können oder Boards, die DDR5 können, also DDR4 oder DDR5. Man kann nicht beides mischen, das geht nicht. Momentan ist es gerade so, dass so dieser Umkehrpunkt kommt. Bisher war DDR5 sehr viel teurer. Das ist gerade, weil Speicher insgesamt günstig ist, kann man eigentlich sagen, man geht auf DDR5. Außer es ist halt wirklich Low Budget. Bei AMD ist es so, die Ryzen 7000 können nur DDR5, während die älteren Ryzens nur DDR4 können.
Was ja nicht so dramatisch schlimm ist, wenn ich sowieso einen neuen Sockel brauche, brauche ich ein neues Mainboard und damit.
Genau.
Ja gut, ja, dann muss ich halt auch einen neuen RAM kaufen, aber.
Ja, bei Intel war es so, die waren halt noch ein bisschen früher dran mit dem Umstieg, deshalb haben die gesagt, wir fahren eine Zeit lang zweigleisig, aber ich denke mal will ich mich nicht aus dem Fenster lehnen, aber sagen wir, nächstes Jahr werden sie wahrscheinlich dann komplett auf DDR5 gehen.
1996 oder 97 hatte ich mal so ein Mainboard, das hatte Slots, ein oder zwei SD-RAM, so PC-66 Slots und vier, um Himmels Willen, wie hießen die damals? EDO-RAM war der Standard, aber wie die PS2-Module? PS2-Module hießen die, glaube ich, ja. Also die Tendenz, beides auf einem Board anzubieten, gab es schon ewig. Aber das geht technisch nicht mehr mit DDR4.
Das ist einfach eine Preisfrage, weil ich meine, ich weiß nicht, ob man es hier sieht. Nein, das ist leider eine Rückplatte auf der Rückseite. Jeder Speicherkanal ist halt direkt mit der CPU verbunden. Und das sind halt so viele Leitungen einfach. Also es sind ja über 200 pro Modul. Weiß ich jetzt auch nicht genau, ob es um die 240 sind, glaube ich, aber bin ich ganz sicher. Das sind einfach so viele Leitungen. Und wenn man jetzt quasi nochmal noch einen anderen Speichertyp, wo will man denn überhaupt hinpacken? Ne, weil hier ist die Spannungsversorgung, die ja auch gewachsen ist bei den Prozessoren. Hier sind dann schon die Packslots, die auch ganz viele Datenleitungen haben. Ne? Wo will man es überhaupt hinpacken? Und die Boards sind jetzt schon so teuer, weil sie halt die Platinen schon 8 Layer und mehr haben. Ne? Also die Leitung, das ist nicht so, dass man da quasi nur eine Schicht hat, wo die Leitungen langlaufen, sondern das sind 8 Schichten übereinander, wo die Leitungsebenen laufen. Und das macht's einfach alles unfassbar teuer. Das ist ja auch unser Kritikpunkt von diesen Mainboards, vor allem von AM5, dass diese Boards so unfassbar teuer sind. Es geht da so bei 180, 200 Euro los. Also jetzt gibt's inzwischen die A620, die ein bisschen abgespeckt sind. Da geht's dann bei 80 Euro los. Aber das war lange ein Kritikpunkt von diesen Boards. Und das ist einfach, weil die Technik so komplex wird, einfach diese hohen Frequenzen von PCI Express 5, von DDR5, wo die Taktraten ja auch jetzt bei standardkonform 5200 bzw. 5600 ist und über Taktrahmen geht es inzwischen bis 8000er. Ne? Und da muss ja auch, damit die Leitungen, die halt auf dem Board nebeneinander laufen, eben sich nicht gegenseitig beeinflussen, eben abgeschirmt sein. Und das macht es einfach immer teurer.
Und immer komplexer dann letztlich auch zu fertigen. Ja. Ja, Deckel drauf. Das ist wahrscheinlich ein funktionsfähiges Board und nicht
richtig,
Engineering Samples oder so wie hier diese.
Ja.
Okay. Ja, also wenn ihr sowas für mobile Prozessoren nochmal macht, soll da ein Leistungsvergleich mit rein? Also ich hatte, mein erster Gedanke, als ich den Artikel las, war, komplettieren wird es für mich, wenn ich jetzt noch eine ähnliche Tabelle mit Notebook-CPUs hätte. Aber dann, du kannst ja eigentlich kaum Notebook-CPUs, kann man die verlässlich messen? Also du brauchst ja eine Plattform, die auf gar keinen Fall drosselt.
Das ist das Schwierige, genau. Wenn wir Notebook-Prozessoren messen oder für Tests, also für CPU-Vergleiche nehmen, würde ich dann halt sowas zum Beispiel Mini-PCs bevorzugen. Weil Mini-PCs, das sind zum Beispiel die Intel NUC, sind ja auch Mobilprozessoren eingelötet, die meistens eine bessere Kühlung haben, weil bei diesen Notebooks, die halt sind so ultra flach teilweise. Man sieht das, wenn man zum Beispiel jetzt Standard-Benchmark Cinebench nimmt und den halt mehrfach hintereinander laufen lässt, dass der halt immer langsamer wird. Weil einfach das Kühlsystem vieler Notebooks nicht für Dauerlast geeignet ist, um es mal so zu formulieren.
Das ist ja auch ein Problem, was sehr viele Smartphones letztlich haben.
Zum Beispiel.
Ein,
ne?
ein Durchlauf im 3D-Mark oder zwei läuft mit voller Leistung und danach sackt es runter.
Exakt. Ja. Ne? Das ist halt schwierig, das dann, also deine Aussage zur CPU zu treffen. Also das war schon, das ist nichts Neues. Das gibt schon seit vielen Jahren. Das Problem zum Beispiel, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt einen Core i5 und einen Core i7 aus der gleichen Serie hat und zwei Notebooks vergleicht, ne, von verschiedenen Herstellern und verschiedenen Modellen, dann kann es sein, dass der Core i5, der nominal niedrigere Taktraten hat, im Zweifel schneller rechnet als der Core i7 in dem anderen Notebook, trotz höherer Taktraten, weil er relativ schnell dann drosselt und stärker eingebremst wird als in dem anderen Notebook. Ne? Und das ist halt, das macht es auch so kompliziert bei Notebooks, weil bei Notebooks kann man nicht den Prozessor alleine betrachten, weil ein Notebook, niemand holt sich ein Notebook anhand des Prozessors, sondern natürlich guckt man drauf, wie ist die Tastatur, wie ist das Display, wie ist die Laufzeit, welche Ausstattung bringt's mit. Während bei Desktop-Prozessoren, deshalb ist dieser Artikel, haben wir den auch quasi als erstes gemacht, ist es ja viel öfters oder viele Leute, die selber einen Rechner bauen. Ne? Und die wollen halt wissen, was soll ich denn nehmen oder lohnt sich das Upgrade? Genau für die Leute haben wir eben auch, ich kann es auch nochmal zeigen, diese riesige Tabelle da reingepackt, wo wir von 2017 bis 2023 über 50 Prozessoren miteinander verglichen haben, von einem Celeron G3930, also einem alten Kaby Lake Dual Core, bis hoch zu einem Threadripper Pro 5995WX Profi Workstation Prozessor mit 64 Kernen. Und da gibt's halt eben auch interessante Erkenntnisse, zum Beispiel, dass halt zum Beispiel die Single-Thread-Leistung auch von Billig-CPUs inzwischen halt teilweise High-End-CPUs gefährlich wird. Ne? Wir hatten da den einen Core i3, den einen Celeron drin, der dann, oder der eine Core i3 zum Beispiel, der aktuelle, ne, der hat im Cinebench 1700 Punkte. Das ist genauso viel oder ist sogar schneller als der Threadripper, der da nur 1400 Punkte hat, ne? Oder die Effizienzvergleich. Ne? Wir haben auch die Apple M1 und M2 drin, die schießen dann natürlich alles ab.
Die stechen ja sehr hervor hier.
Ja. Wobei das natürlich eigentlich technisch gesehen sind das eigentlich Mobilprozessoren. Ne? Die sind zum Einlöten, die haben natürlich eine sehr gute Fertigungstechnik von TSMC, 5 Nanometer und auch ein ARM-Design, wo zum Beispiel, also ein bisschen technisch mal reinzugehen, das Frontend zum Beispiel einfacher ausfällt als bei x86-Prozessoren und dadurch arbeiten die sehr effizient. Ne? Aber die Intel, also zum Beispiel die AMD und Intel Mobilprozessoren würden da auch nicht so weit zurückliegen
bei der Effizienz. Microsoft SQ3 ist allerdings nicht drin. Es gibt ja diesen, also der ja eigentlich.
Ja, das sind aber alles Mobilprozessoren. Wie gesagt, das ist, wir haben halt da die Mac Minis mit reingenommen.
Es gibt ihn halt auch auf Desktops, den eigentlichen Mobilprozessor. Ja. Mhm. Mit durchaus überzeugenden Ergebnissen. Ja. Fällt dir denn noch was ein, was du auf jeden Fall unseren Zuschauern, Hörern.
Auf das Thema Leistungsaufnahme würde ich nochmal eingehen wollen, weil da bekleckern sich beide Hersteller gar nicht mit Ruhm. Also jetzt AMD und Intel sind damit gemeint. Also das ist, also die ein Teil der Performance-Steigerung der Prozessoren geht halt auch aufs Konto des Power-Limits, was die Hersteller erhöhen. Also muss ich das so vorstellen. Vielleicht nochmal erstmal, ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Also es ist nicht mehr so wie früher, ne? Mal ein ganz altes Beispiel, Pentium 133, der hat halt immer mit 133 Megahertz getaktet, egal ob der Prozessor was gemacht hat oder nicht. Ne, das ist natürlich ineffizient, weil der verheizt die ganze Zeit immer Strom, ob er was tut oder nicht. Moderne Prozessoren haben eine dynamische Taktsteuerung, ne, die gehen halt irgendwie 800 Megahertz runter oder oder schalten sogar komplett eigentlich ab, rein technisch gesehen. Die werden also, die CPU-Kerne werden komplett vom Strom getrennt, wenn man auf dem Windows-Desktop einfach nur da sitzt und die tun nichts, werden die komplett vom Strom getrennt, fressen also quasi gar nichts. Und wenn ich sie unter Last setze, dann takten sie halt bis zu ihrem Maximalturbo hoch, ne, der dann meistens angegeben ist. Wenn man jetzt aber zum Beispiel einen 8-Kerner hat und irgendwie 4 Kerne auslastet, dann kann man nicht genau sagen, der taktet dann mit so viel Gigahertz, sondern das hängt halt ab, was ist das für ein Workflow? Ist das eher Gleitkomma-Berechnung? Ist das Integer-Berechnung? Wie stark werden die Caches genutzt? Wie bremst der Arbeitsspeicher? Deshalb liegt der Takt irgendwo dazwischen, ne? Zwischen Maximal- und Nominaltakt. Und was die Hersteller natürlich machen, um die Performance zu steigern, ist, sie setzen das Power Limit hoch. Ne? Also sie sagen einfach, zum Beispiel die Ryzen 7000, also die 12- und 16-Kerner dürfen die X-Varianten bis zu 230 Watt fressen unter Volllast. Ne? Und das ist natürlich dann ineffizient, weil es gibt so eine sogenannte Frequenzspannungskurve, die hängt vom Fertigungsprozess ab und von der Architektur. Und die flacht halt nach oben hin ab. Ne? Also wenn ich sage irgendwie, also so zum unteren Bereich, das sind so die Mobilprozessoren, so bei 15 bis 65 Watt, da ist das relativ linear. Ne? Wenn ich jetzt quasi die Package Power von 15 auf 30 Watt erhöhe, dann verdoppelt sich auch ungefähr die Rechenleistung. Wenn ich jetzt aber oben bin, über 150 Watt, ne? Wenn ich da sage zwischen 150 Watt und 230 Watt, dann ist da nicht mehr irgendwie 30-40% Performance-Unterschied, sondern erstmal da vielleicht bei 10% Unterschied, aber man verheizt 30-40% mehr Leistung. Ja, und das ist ineffizient. Und das ist halt, was sowohl Intel als auch AMD gerade tun. Und das ist für mich die völlig falsche Entwicklung in der momentanen Situation. Ja? Und deshalb empfehlen wir zum Beispiel bei den Ryzen-Prozessoren nicht die X-Varianten zu kaufen, sondern die ohne X bei den 7000ern, die 65-Watt-Varianten, weil die viel, viel effizienter rechnen. Und ob die 3-5%, die man dann einbüßt an Performance, ne, muss man sich fragen, ob man das braucht.
Du kannst sie halt auch in kleinere Gehäuse letztlich einbauen, ne? Also und trotzdem noch gut kühlen.
So. Ja, das ist dann schon ein Schritt weiter. Ganz einfach, man braucht halt nicht irgendwie einen fetten Kühler für 100 Euro oder eine Wasserkühlung, sondern man kann einfach da einen normalen 30, 40, 50 Euro Kühler nehmen und muss da nicht irgendwie so einen Trümmer von einem Kilogramm Gewicht draufpacken. Oder man muss beim Netzteil nicht irgendwie auf 500, 600, 700, 800 Watt gehen. Das sind ja alles Kosten, die der Kunde hat. Das muss man mal bedenken. Natürlich in den Benchmark-Balken sieht das immer ganz toll aus. Ne? Die ähnliche Problematik hatten wir jetzt vor ein paar Wochen mit diesen Exporam-Geschichte, also dass dann Ryzen 7000-Prozessoren überhitzt sind und durchgebrannt sind. Natürlich werben die Hersteller damit und sagen, hier, nimm doch den tollen Overclocking-RAM und schalt's im BIOS ein. Dann natürlich auf eigenes Risiko des Anwenders, wenn was kaputt geht. Aber die paar Prozent, die das bringt, in den meisten Fällen, ne, erhöhen die Leistungsaufnahme. Der Rechner frisst auch im Leerlauf mehr Strom. Es kann Probleme geben. Es muss nicht funktionieren mit den hohen Taktraten. Es kann Abstürze geben. Da denke ich mir immer, wer Spaß daran hat und sich mit der Materie beschäftigt und sich da einliest, kein Problem. Aber den Leuten einfach zu sagen, kauf doch einfach das tolle Zeug und schalt's ein und wenn es Probleme gibt, selbst schuld, kein Mitleid. Das finde ich irgendwie, ist nicht die feine englische Art.
Kann man mit modernen Komponenten, und zwar Desktop-Komponenten, noch das machen, was CT vor 10 Jahren gemacht hat, nämlich einen 11-Watt-PC zu bauen?
Also 15 Watt kriegen wir hin. Drunter kommt es drauf an. Also es gibt zum Beispiel die Desk-Minis von ASRock hauptsächlich. Die sind auch sehr sparsam. Also wenn man so Richtung Mini-PCs, oder man kauft halt auch abgespeckte Boards. Also das ist eher so das Board das Problem bei der Leerlaufleistungsaufnahme. Also so ein Gaming-High-End-Board hier, wo riesen Spannungswandler fürs Overclocking drauf sind, wo irgendwelche Extra-Chips drauf sind, RGB-Beleuchtung und so weiter, das frisst natürlich alles Strom. Da ist man hier bei so einem Ding, ist man locker bei 35 Watt Leerlaufleistungsaufnahme ohne Grafikkarte, ne? Und wenn man halt sparsam gucken will, muss man halt so Richtung Business-Ecke so ein bisschen gucken. Da sind die Boards dann halt einfach überschaubarer ausgestattet. Mini-PCs sind natürlich auch eine Variante, die es mit Desktops gibt. Ne? Also so Business-Rechner wie Lenovo, die Tiny-Serie.
Ja, die sind von HP und Dell. So. Ja. Ne?
Beim Selbstbauen muss man einfach gucken. Wir machen ja immer die Board-Tests. Da schreiben wir das auch rein, gehen drauf ein. Also muss man einfach schauen.
Das waren einen Haufen interessanter Infos. Wenn ihr noch mehr wissen möchtet, holt euch die CT 14 2023. Da könnt ihr Christians Artikel lesen und natürlich noch einen ganzen Haufen mehr. Zum Beispiel den einfachen Einstieg ins Programmieren. Den Ablink dazu hatten wir in der letzten Woche. Dann danke ich dir, Christian.
Okay.
Und im nächsten Teil geht es, unseres Ablinks, geht es um High-End-Smartphones. Bis gleich.
CT-Ablink.
In diesem CT-Ablink geht es um Smartphones. Genau genommen um High-End-Smartphones und davon 4 Stück in einer Auswahl, die man so auf Anhieb nicht erwarten würde. Dazu spreche ich gleich mit meinem Kollegen Steffen Herge, der sich die Geräte sehr genau angeschaut hat. Vorher gibt's aber ein Wort von unserem Sponsor.
Werbung.
Du suchst vielfältige und anspruchsvolle IT-Projekte? Dann komm zu CGI, einem der weltweit größten Anbieter für IT und Business Consulting. Wo auch immer in Wirtschaft und Verwaltung Neues passiert, bei CGI kannst du live mit dabei sein. Nutze deine Skills, um die Zukunft mitzugestalten. Alle Infos auf unserer Karriereseite unter www.cgi.com/de.
Bei mir im Studio ist mein Kollege und CT-Redakteur Steffen Herget. Er testet bei uns Smartphones, also nicht nur Smartphones, aber vor allem relativ viele Smartphones. Und in der CT 14 2023 hat er sich 4 High-End-Smartphones angeschaut. Moin Steffen.
Hallo.
Welche Smartphones hast du denn getestet?
Wir haben insgesamt 4 jetzt im Vergleich gehabt, und zwar das Samsung Galaxy S23 Plus, also das mittlere Modell von der aktuellen High-End-Reihe, das Honor Magic 5 Pro, das neue Asus ROG Phone oder ROG Phone 7 Ultimate und das Motorola Edge 40 Ultra.
Das klingt jetzt erstmal nach einer ungewöhnlichen Auswahl. Ich würde erwarten, also normalerweise würde ich denken, ja, Xiaomi, Oppo, Sony, OnePlus.
Mhm. Bei der Auswahl hast du schon mal 2 dabei, die es im Moment in Deutschland ausgesprochen schwer haben, nämlich Oppo und OnePlus, die ja hier im Moment nicht verkauft werden dürfen aufgrund von Patentstreitigkeiten. Es ging mir so ein bisschen bei der Auswahl darum, die haben alle 4 einen aktuellen Snapdragon 8 Gen 2 Prozessor, also einen absoluten High-End-Chip, haben super viel Leistung damit. Und nochmal, Samsung so als Vertreter, ne, größte Android-Marke schon seit Ewigkeiten. Und es gibt eben noch vieles abseits von Apple, Google, Samsung und vielleicht Xiaomi auf dem Markt. Und an Firmen gerade wie Asus oder auch Honor, ein bisschen mit Abstrichen Motorola, denkt man nicht immer gleich, wenn man ein neues Smartphone sucht. Und deshalb haben wir gedacht, wenn die jetzt auch schon technisch sehr ähnlich sind, gleichzeitig aber alle ein bisschen einen anderen Fokus haben, dann können wir die doch mal vergleichen.
Bei Honor denke ich immer, also von früher, ja, das ist halt eine günstigere Marke von Huawei. Und dann wurde das Ganze irgendwann nicht mehr verkauft, weil sie keine Google-Dienste mehr drin hatten und es nicht mehr wirklich viele Leute haben wollten. Und jetzt haben die Honors wieder Google-Dienste, aber sind das noch quasi umgelabelte Huawei oder ändert sich das?
Das ändert sich ein bisschen. Die Software vor allem sieht noch arg nach der alten Huawei-Software aus oder auch ja noch der aktuellen. Ich meine, Huawei verkauft ja auch noch Geräte. Also das sieht schon optisch da drin noch so aus, aber organisatorisch vielleicht auch nicht, aber rechtlich sind diese beiden Firmen mittlerweile entflochten. So dass Honor hier anders als Huawei eben Geräte verkaufen kann mit vollen Google-Diensten und auch mit 5G-Netzen und also Netzzugang.
Und will man das haben?
Das will man unter Umständen schon haben, vor allem, wenn wir jetzt mal so ein bisschen in den Test reingehen, wenn man einen Fokus auf die Kamera legt, weil die war echt gut. Die hat uns schon ziemlich gut gefallen im Vergleich mit den anderen beiden. Da sind in der Hauptkamera 53-Megapixel-Sensoren drin. Das ist schon allein auf dem Papier ganz gut und war dann auch im Test, ich will nicht sagen überraschend gut, aber gut. So. Überraschend klingt so, als hätte ich gedacht, das ist schlecht. So, nee, das habe ich nicht. Aber war schon, den Fokus hat man deutlich gesehen. Noch.
Also persönlich bin ich so ein Pixel-Mensch. Mhm. Und was ich manchmal fürchterlich finde, jetzt verzögern sie schon wieder ein Update. Naja, auf jeden Fall.
I feel you.
Ist das, finde ich die Pixel-Kamera immer so toll, weil die diese abgefahrene Astrofotografie-Funktion, also du stellst sie auf dem Stativ und es merkt, es steht auf dem Stativ und dann macht es so maximal 4 Minuten Belichtung, also mit mehreren gestackten Fotos. Geht das auch inzwischen bei anderen?
Wenn du mich fragst, nicht so gut wie beim Pixel. Ich finde, dass ich feiere dieses Feature auch sehr oft und wenn es die Situation hergibt, kann man damit tolle Sachen machen. Das hat niemand so richtig so gut hingekriegt wie Google, finde ich. Gleichzeitig ist das Magic 5 Pro, ich würde es jetzt gerne hier vom Tisch hochheben, aber wir mussten es leider schon zurückschicken, ist schon wieder weg. Gerade bei Nachtfotos von den 4 das Beste gewesen. Das macht wirklich schöne Nachtaufnahmen, aber jetzt nicht diese extremen sternbelichteten Dinger, sondern einfach das, was man so ja im Dämmerlicht oder halt auch im Dunkeln macht, aber mit normalen Motiven vor der Kamera.
Du hast das Gefühl, nicht das Gefühl, das sauft jetzt alles ab im Schatten, sondern es sieht einfach natürlich aus dann.
Genau, und gleichzeitig hält es auch nicht allzu extrem auf. Das ist was mich bei Nachtfotos oft stört, wenn ich an dem Ergebnis nachher kaum noch sehe, dass ich das in der Nacht gemacht habe. Außer, dass es halt einfach irgendwie verwaschen und komisch ist, aber halt viel zu hell.
Da sind die Pixel schon ziemlich brutal teilweise.
Ja, auch nicht immer so berechenbar, wie ich das gerne hätte, ehrlich gesagt.
Ja, wobei ich den Eindruck habe, das wird in den letzten Monaten schlimmer.
Schlimmer sogar? Okay.
Also manchmal sind die Ergebnisse seltsam, die das Pixel. Vielleicht trifft das auch nur das, die 6er und 7er mit dem Google-eigenen Prozessor. Sei es drum. Dann haben wir hier ja noch das, man könnte sagen, der Klassiker eigentlich, ein Samsung.
Genau, da haben wir diesmal mal das Modell mit reingenommen, was man oft so ein bisschen unter dem Radar laufen lässt, weil viele von diesem, also vielleicht vorne angefangen, die High-End-Serie von Samsung ist ja seit geraumer Zeit, besteht aus 3 Modellen immer, das S23 dieses Jahr, das S23 Ultra mit dem Stift, was das Note abgelöst hat und in der Mitte liegt das S23 Plus. Das sieht im Endeffekt aus wie das S23, ist nur ein Ticken größer, heißt bisschen größeres Display, bisschen größerer Akku, das sind eigentlich die Unterschiede, sonst nichts. Aber gerade die Akkulaufzeit von dem Ding fand ich schon ziemlich gut. Und das ist so ein bisschen der Allrounder von Samsung, würde ich sagen.
Das wird bei mir, ist das bisher komplett unterm Radar gesegelt, weil ich denke, entweder ich nehme das Ultra, weil ich die hammermäßige Kamera haben will und weil ich die Stifteingabe haben will. Und vielleicht auch, weil ich dieses sehr kantige, sehr eckige Design eigentlich ganz gerne mag. Oder ich nehme das normale S23, weil ich ein wirklich kompaktes Gerät will. Und das ist ja mehr so nicht kompakt, aber auch kein Note.
Genau, es ist so in der Größe ähnlich wie das Note, hat keinen Stift. Dafür kannst du den Platz halt da drin halt anders nutzen. Ein bisschen kompakter als das Note ist es auch. Du kannst halt den Akku dann ein bisschen größer machen da drin. Du hast nicht die 4 Kameras, die das, jetzt habe ich schon Note gesagt, das Ultra meine ich natürlich. Aber das ist ja echt verschwommen so ein bisschen. Das Ultra hat sogar 4 Kameras hinten drauf, das hat nur 3. Du hast also natürlich schon eigentlich die Ausstattung von dem Kompaktmodell, einfach mit ein bisschen mehr Displayfläche und ein bisschen mehr Akku. Und es ist natürlich auch noch ein Ticken günstiger als das Ultra dann. Fragt sich, ob man, wenn man über 1.000 Euro bezahlt, ob es dann vielleicht auf 100 oder 200 Euro dann noch ankommt. Aber mit dem Geld kann man vielleicht auch was anderes machen.
Ja, es klingt nachvollziehbar. Dieses Motorola, dieser Hersteller, ist sehr lange bei mir unterm Radar gesegelt, nachdem sie irgendwann keine High-End-Smartphones mehr so wirklich gebaut haben.
Ja. Motorola ist ja auch so ein bisschen durch verschiedene Hände gegangen. Die Marke ging ja erst wurde an Google verkauft. Dann hat Google sich so ein paar Patente rausgezogen und dann wurde sie weiterverkauft zu Lenovo. Jetzt aber so seit dem vergangenen Jahr habe ich das Gefühl, wir haben ja am Anfang kurz erwähnt, dass diese Auswahl an Marken so ein bisschen eingeschränkt worden ist. Also neben OnePlus und Oppo, die jetzt jüngst rausgefallen sind, baut LG keine Smartphones mehr. HTC baut sie zwar noch, aber so ein Modell im Jahr und verkauft sie auch kaum noch hier in Deutschland. Sony ist auch geschrumpft, weil die Modellvielfalt kleiner geworden ist und sie sind auch recht teuer. Huawei ist als dicker Brocken rausgefallen. Ich glaube, diesen Marktanteil hat sich natürlich Xiaomi vor allem so ein bisschen unter den Nagel gerissen. Aber ich glaube, bei Motorola hat man jetzt so ein bisschen gesehen, dass man jetzt wieder so ein bisschen Platz hat, um auch im High-End-Markt ein bisschen was zu tun. Letztes Jahr auch schon mit der Vorgängerserie von dem. Und Ja, das Edge 40 Ultra geht schon in die High-End-Richtung, ist aber das günstigste im Test gewesen.
Ist das das Pro oder das Ultra?
Das ist das Ultra.
Das Ultra?
Meine ich. Oh Gott, die sind schon
wieder... Warte mal, wir hatten ja auch mal das... Gibt's überhaupt... Nee, es gibt ein
Edge 30. Es gibt Edge 40. Es gibt ein Edge
40. Hier steht Pro.
So. Es ist auch das Pro. Ich ja. komme vor lauter Pros und Ultras schon. Und Ultimate haben wir auch noch fast durcheinander.
Die spannende Frage finde ich, das Edge 30 Ultra war ja eins der wenigen im letzten Jahr, die diese abgefahrene 200-Megapixel-Kamera hatten, die auch... Also für meinen Geschmack, wenn ich so Testfotos gesehen habe, in denen 200 Megapixel aufgenommen waren, hatte man eine Mordsqualität, wenn man 200 Megapixel Fotos geschossen hat und die dann am Rechner einfach auf 12,5 Megapixel runterskaliert hat. Also um den Faktor 1:4, ja.
Ja.
Letztlich. Und fand ich irre. Hat das auch den Sensor?
Nee, leider nicht. Da hat man es bei der 50-Megapixel-Kamera, wie übrigens bei allen vier, die haben alle in der Hauptkamera 50-Megapixel-Sensoren gelassen. Kamera ist okay, ist jetzt nicht top, top, top. Aber jetzt auch nicht so, dass du sagst, auf die liebe Zeit, dafür kann man aber keinen irgendwie 900 Euro verlangen. Und 900 Euro ist halt auch, ich will es nicht Kampfpreis nennen, weil es immer noch echt viel Geld ist. Aber die anderen sind alle einen ganzen Tacken teurer. Und jetzt großartige technische Abstriche musst du da nicht machen. Du hast den Snapdragon 8 Gen 2, der in den anderen auch steckt. 12 GB RAM, das ist noch mehr als das S23 Plus hat. Das hat nämlich nur 8. Du hast viel internen Speicher. Du hast ein schönes, großes Display, 165 Hertz. Das sieht man zwar weniger im Vergleich mit 120, wie die meisten mittlerweile haben.
Das muss ich direkt ausprobieren.
Aber es ist schon ein schönes Display aus. Vielleicht am Anfang ein bisschen kühl so, aber ja. Ich hatte an dem Gerät echt wenig auszusetzen, muss ich sagen. Mir gefällt auch diese bisschen rundgelutschte Form. Das ist Geschmackssache, gebe ich zu. Das Displayglas vor allem an der Vorderseite ist auch an den kurzen Rändern so ein bisschen gebogen. Das schmiegt sich schön in die Hand, irgendwie das flutscht in die Tasche. Fand ich schon ziemlich gut. Und obwohl es relativ schlank ist, hat auch da, wie bei den anderen drei, aber auch der Akku recht lang genug gehalten, auf jeden Fall.
Also man muss sagen, dass diese Rückseite ein ganz abgefahrenes Design hat. Das sieht ein bisschen aus wie, ich würde sagen, wie sehr, sehr feines Schleifpapier.
Ja.
Aber es gab ja mal auch, oder ich weiß nicht, ob es noch gibt, von Oppo so ein Smartphone, nicht von Oppo, von OnePlus.
Die Sandstone-Rückseiten.
Und das sieht im Prinzip aus wie Sandstone. Ein bisschen schimmernder, aber es ist spiegelglatt und
so ganz seidig, finde ich. Ne? Ist schon schön. Man sagte mir von Motorola auch, dass die Herstellung relativ aufwendig sei. Ich finde es aber ganz gut. Und anders als zum Beispiel, wir haben es jetzt hier leider nicht liegen, bei dem Honor, sieht man halt keine Fingerabdrücke drauf. Du kannst hier drauf rumtatschen und das sieht eigentlich immer irgendwie wie aus dem Ei gepellt aus. Anders als manch anderes. Aber ja, das hat halt auch echt viel Power durch den Prozessor, es hat viel Speicher. Die Kamera ist voll okay, das Display ist ziemlich gut. Ist eigentlich schon ganz in Ordnung. Ein bisschen ein Negativpunkt bei diesem Motorola und auch bei Motorola generell sind zuletzt die Software-Updates. Also Motorola verspricht zwar auch immerhin 3 Android-Versionssprünge und 4 Jahre lang Sicherheitspatches. Man muss aber sagen, dass sowohl die großen Updates in der Vergangenheit echt spät gekommen sind. Da laufen immer noch Geräte auf Android 12, die letztes Jahr rausgekommen sind. Und zwar High-End-Geräte halt irgendwie. Und dass auch die Sicherheitspatches nicht so flott kommen wie zum Beispiel bei Samsung. Bis fast zum Ende des Tests hing das noch auf dem Februar-Patch. Und dann kam ein Update noch kurz bevor das Heft in Druck ging. Deshalb muss ich nochmal an den Text ran. Das war dann aber auch, es kam Ende Mai und das Update kam aber dann auch nicht das Mai-Patch, sondern nur das April-Patch. So. Und ich finde das einfach, ja, man mag mich da kleinlich nennen, aber wenn das ein ganz neues High-End-Gerät ist, finde ich das einfach schade, wenn ich dann schon am Anfang so denke, naja, es stockt schon so ein bisschen.
Also bei dem Preis, ja, würde ich zumindest erwarten, dass sie sich bei den Geräten, die vierstellig oder knapp drunter kosten, ins Zeug legen. Ja.
Es gibt mir halt nicht so ein gutes sag mal, Gefühl in der Voraussicht auf, wie soll denn das in den 4 Jahren noch dann irgendwie unterstützt werden?
So. Wobei sie ja offiziell, glaube ich, sagen, dass sie 4 Jahre lang aber alle 2 Monate Updates bringen. Also
ja,
das stimmt. Es gibt einen Tipp übrigens für alle, die das interessiert. Es gibt diese Seite oder das Projekt Google Android Enterprise Recommended. Das ist so eine Datenbank oder eigentlich ein Programm, wo Google Geräte zertifiziert für geschäftlichen Einsatz. Und die haben eine riesen Datenbank, wo relativ, bei weitem nicht alle, aber relativ viele Geräte drinstehen, für die gelistet ist, bis wann sie Updates bekommen und auch in welchem Rhythmus sie die bekommen, geplant. Also wie es dann in der Praxis aussieht, naja.
Ja, wie gesagt, also bei dem, das ist ja jetzt gerade erst frisch auf dem Markt, da kann man das noch nicht so richtig beurteilen, wenn man aber so in Foren und Plattformen so liest und teilweise sogar bei den Bewertungen, die Motorola auf den eigenen Produktseiten, die sagen wir, wenn man runterscrollt, sind so 5, 6 Benutzerbewertungen, selbst da auf der eigenen Motorola-Seite meckern halt manche Leute, warum kriege ich keine Updates für mein Gerät, was ein halbes Jahr alt ist. Es kann natürlich sein, dass sich das noch verbessert, aber im Moment war das so der Punkt, wo ich am meisten ein bisschen Bauchschmerzen dabei habe.
Interessant ist ja zumindest aber, dass Motorola, ich glaube beim regulären Edge 40, nicht dem Pro, sagen sie inzwischen sogar, dass es 5 Jahre Updates bekommt. Ja. Und spannend, weil bis vor kurzem haben sie ja gesagt, ja, 2 Jahre und dann friss oder stirb.
über kurz oder lang müssen sie es ja durch die EU-Regulierung das ein bisschen aufdrehen, die anderen ja auch. Ich hätte auch vor ein paar Jahren nicht gedacht, dass ich in diesem Punkt der Software-Updates Samsung jemals so loben werde, wie man das eigentlich in den letzten mindestens 2 Jahren machen muss, weil die sind echt fix bei den Patches, zumindest bei den High-End-Geräten und geben lange Update-Versprechen und bisher halten sie sie auch größtenteils ein.
Mein Eindruck war auch, dass sie im Zweifelsfall, also zumindest die teureren Geräte, im Zweifelsfall sogar ein bisschen länger unterstützen, als sie selber sagen eigentlich. Mhm. Also sie haben ja selber ewig lange überhaupt keine Update-Versprechen gegeben. Das war ja mehr so, ja, sehen wir dann. Ja. aber trotzdem wurden da auch schon Galaxy S-Modelle 5 Jahre lang teilweise unterstützt. Also das fand ich
das, ja, ungewöhnlich. Im Moment ist das ja auch so ihr Ding, 5 Jahre eigentlich für nahezu alle aktuellen Modelle. Du erinnerst dich vielleicht auch noch an die Samsung TouchWiz-Zeiten. Da war das eine Katastrophe. Das war wirklich eine Katastrophe. Und du warst so, ich fühlte mich da immer so ausgeliefert, wenn ich mir dann so ein Ding kaufe und dann denke ich ja, okay, Google bringt eine neue Version. Mal gucken, ob ich die in einem Dreivierteljahr bekomme.
Ja, aber so. Bei TouchWiz hat man sich ja auch, das ist jetzt Geschmackssache, aber bei TouchWiz hat man sich ja auch allein dieser Oberfläche sehr ausgeliefert gefühlt. Ja. Ich bin immer noch kein Fan, also ich finde One UI heißt sie, genau, von Samsung mittlerweile eigentlich großartig. Aber was mir so voll auf den Zwirn geht, ist, dass ich mich mit einem Google-Konto anmelde. Ja, ich verzahne das Ding komplett mit Google und dann habe ich jede Anwendung irgendwie nochmal von Samsung. Ich habe auch einen Haufen Samsung-System-Apps, die sicherlich auch qualitativ gut sein mögen. Mhm. Aber damit die überhaupt automatisch aktualisiert werden, muss ich mich mit einem Samsung-Benutzerkonto, Cloud-Konto, in dem Samsung-App-Store anmelden. Mhm. Warum? Ja. Das macht selbst Huawei hat damals all seine Apps in den Play Store gestopft.
Ja, dieser eigene Store, den finde ich auch sehr überflüssig einfach. Mittlerweile ist es aber zumindest so, dass du diese Samsung eigenen Apps fast alle runterwerfen kannst oder auch gar nicht erst installieren musst in der Ersteinrichtung. Samsung, was ich auch ein bisschen verstehe, wenn man die natürlich hat, versucht dir das schon ziemlich nahezulegen, da installier doch unseren Browser und unsere Health-App und unsere Kontakte-App und unsere Mail-App und unsere Alles-App. Aber das meiste kannst du mittlerweile A entfernen oder halt gar nicht erst installieren. Das gilt auch für die mittlerweile einigermaßen wenigen Drittanbieter-Apps, die da noch dabei sind. Da kriegst du dann bei der Ersteinrichtung dann irgendwie, ne, willst du nicht noch das und das und das installieren? Du kannst es aber auch alles abhaken und sagen, ich möchte es bitte nicht. Auf die Google-Sachen, die Google-Apps und Dienste, der bist nun mal festgelegt als Android-Hersteller auch, ne? Dem sind ja nun mal vorgeschrieben dann.
Das merkwürdigste Smartphone in diesem Test allerdings, da haben wir noch gar nicht so wirklich drüber geredet, das Asus ROG, ROG, ROG Phone, ich weiß nicht, wie sollte man es aussprechen?
Da ROG ja für Republic of Gamers steht, könnte man es, ja, ich weiß es auch nicht. ROG Phone 7 Ultimate, ROG Phone 7 Ultimate.
Es ist, das Asus. Das Asus. Das Asus ist ein, ich würde sagen, seltsames Handy. Was hat es damit auf sich?
Das hat wirklich eine einigermaßen spitze Zielgruppe eigentlich, weil es für Gamer gedacht ist, also für Mobile Gamer. Mobile Gaming ist ja schon, ich bin jetzt kein großer Zocker, aber man liest und hört immer wieder, dass das ja schon im Kommen ist und dass es ja auch mittlerweile echt ganz coole Spiele gibt. Und diese, man sieht schon, ROG Phone 7 Ultimate, diese Phone-Reihe ist ja jetzt auch nicht neu, sondern die geht schon in einige Generationen rein. Neu sieht das im Übrigen auch nicht aus. Das sieht haargenau aus wie das Vorgängermodell. Hat aber natürlich irgendwie neue Technik drin. Und dazu zählen einmal Sachen, die halt fest an dem Ding angebaut sind, wie zum Beispiel dieses, man sieht es hier in diesem, auf der Heftseite, dieses kleine Display an der Rückseite, das ist so ein grob pixeliges, wo dann ab und an irgendwelche Animationen angezeigt werden oder sowas. Und Air-Triggers, also Schultertasten, wie man sie von der Konsole kennt, die sind halt so in den Rahmen dann oben integriert, also da ist nichts Drückbares, das sind einfach nur halt irgendwie Schaltflächen.
Tipptasten,
genau. Okay. Und dann gibt's halt noch Zubehör, wie zum Beispiel so einen riesigen, auch das Asus musste leider schon wieder zurück, deshalb kann ich es jetzt hier nicht in die Kamera halten. Aber auch für die, die es hören, das ist so ein großer Anklipslüfter, der kommt hinten in die Mitte von dem Gerät, wird der so angeklipst und dann fährt hier tatsächlich so eine kleine Klappe auf in diesem schwarzen Bereich, damit dieser Lüfter Luft in das Gehäuse von dem Smartphone pusten kann. Bleibt trotzdem immerhin Spritzwasser geschützt. Nicht IP68, untertauchen nicht, aber die Klappe fährt ja danach wieder zu. Also es ist nicht Spritzwasser geschützt, wenn der Lüfter drauf ist, aber wenn es danach wieder ab ist. Und dieser Lüfter hat auch nochmal extra Gaming-Tasten und ist nochmal LED-beleuchtet und hat noch einen USB-Port und lauter solche feinen Sachen.
Um Himmels Willen. Es geht, gut, ich habe auch von Handys schon gehört, nein, ich habe es ja auch schon in der Hand gehabt, die einen Lüfter eingebaut haben.
Ja.
Im Vergleich damit klingt die Asus-Lösung deutlich besser.
Klingt so, so einen richtig großen Effekt hat dieser riesige Lüfter eigentlich nicht auf die Performance. Die ist aber eh ziemlich stabil, zumal das Ding auch noch 16 GB RAM hat, also damit doppelt so viel wie in dem Samsung stecken. Das läuft ohnehin arg stabil und wird auch jetzt nicht brutal heiß dabei, zumindest nicht außen, da wo ich es halt anfasse. Aber dass das jetzt irgendwie einen Mordszuwachs gibt, fanden wir nicht. Dafür fanden wir ihn halt einfach praktisch, diesen Lüfter, wenn du wirklich zockst, dass du halt diese Extra-Tasten noch hast und das ganze Ding irgendwie schön halten kannst und sowas. Macht schon Spaß irgendwie. Und ich finde es bei, also Asus ist so ein Unternehmen, was bei den Mobilgeräten auch in der Vergangenheit oft irgendwie Sachen gemacht hat, wo du denkst, huch, ja, irgendwelche seltsamen technischen Entwicklungen, wo du erst irgendwie denkst, warum, wer braucht das? Ich weiß nicht, es gab zum Beispiel mal ein Smartphone, das du in so ein Dummy-Tablet hinten eingeschoben hast und dann
ja
quasi einen großen Screen an deinen.
Das wollte ich Ding auch gerade, das fiel mir gerade auch ein dazu, dieses, das war auch ein Zenfone, glaube ich, schon damals, das, ne? Aber
kann gut
Zenfone, so und so, ja.
Und solche Sachen, ich finde das schön, dass jemand das macht. Ob das jetzt für mich das richtige Gerät ist, weiß ich nicht. Allerdings ist dieses ROG Phone 7 Ultimate von Asus auch an sich einfach ein super gutes Handy. In dem Sinne, es hat eine unheimlich lange Akkulaufzeit. Also noch länger als die anderen, die auch schon stabil sind. So, ist wirklich lange gelaufen. Hat auch 6000 mAh, ist natürlich eine Menge, verteilt auf zwei Akkus. Auch ein 165 Hertz Display. Die Kamera war überraschend okay für so ein Gaming-Smartphone, weil da häufig nicht unbedingt der Fokus drauf liegt. Hat zwar kein Tele, das fehlt halt dann so ein bisschen, aber so die Hauptkamera, die war schon voll okay. Hat uns eigentlich positiv sogar überrascht.
voll okay. Ja. Kommt ja darauf an, was man dann erwartet.
Ja, na klar. Also deshalb habe ich eingangs gesagt, diese Geräte sind alle technisch stark, aber sie haben schon alle ein bisschen eine andere
Fokus.
Ausrichtung.
Verstehe. Auf jeden Fall wohl auch eine spannendere Auswahl als jetzt ewig immer die gleichen Xiaomi und
Ja, also die sind natürlich auch wichtig und die schauen wir uns ja dann auch immer die aktuellen Geräte an und
die Kameras, sag mal,
das ist, ne? ja, wir haben jetzt noch einen Kameravergleich, einen großen in Arbeit, auch mit Smartphones und anderen Kameras. Spoiler, Spoiler.
Aber erzähl mir mehr, ja.
Nee, erzähl ich dir bald mehr oder okay. Vielleicht auch jemand anders, weil da testet hauptsächlich ein Kollege dran. Und wir machen ja auch so, sag mal, den großen High-End-Vergleich, den machen wir auch jedes Jahr mit den Top-Modellen, wo dann halt, dann sind die iPhones dabei, die Pixels dabei, die neuen Samsungs dabei, die neuen Xiaomis dabei. Und aber gerade mit diesem Vierer-Pack, also mal drei Nobodies klingt so fies. Das sind ja keine Nobodies, gerade Motorola nicht und auch Honor nicht und so.
Ja, aber schon die segeln Marken, so ein bisschen unterm Radar.
Genau, die so ein bisschen, ne? Hier und da einfach unterm Radar laufen, wie du schon sagst. Und im Vergleich eben mit dem Samsung Allrounder fand ich das schon spannend.
Klasse. Ja. Gibt es noch was du auf jeden Fall den Zuschauern, Zuhörern mitgeben möchtest?
Nö, aktuell erstmal nicht.
Okay. Ja, dann auf jeden Fall gibt es in CT 14 2023 Steffens Test und auch noch einen Haufen andere Tests. Zum Beispiel, wo wir beim Thema Asus ROG waren, das Asus ROG Ally, was eine Art mobile PC-Konsole ist, also ein mobiler Gaming-Rechner. Oder auch ein Test der Fairbuds XL, der Fairphone-Kopfhörer, der offenbar zumindest besser ist, als ich erwartet hätte bei Fairphone.
Und fand ich auch ganz spannend, die Dinger mal. Also ich habe sie auch mal kurz auf den Ohren gehabt. Reparierbare Kopfhörer fand ich schon irgendwie ganz, ganz cool.
Ja, schaut rein in die CT. Ganz gleich. Holt sie euch in der App, auf ct.de, am Kiosk, auf Papier, wie auch immer. Das war's diese Woche mit CT Uplink. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.